RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik. Ein Berufungsgericht hat die angeordnete Blockade fast aller Zölle von US-Präsident Trump vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels- und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Platten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Platten eine Teilevakuierung angeordnet. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen, Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Die Berliner Polizei hat die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in Kreuzberg verhindert. Rund 30 Personen sind aus einer ehemaligen Kneipe an der Ecke Reichenberger Straße, Lausitzer Straße geholt worden. Das sagte ein Sprecher dem RBB. Die Polizei habe das Gebäude dann mit 100 Einsatzkräften abgesichert. Die linke Szene-Kneipe Meuterei wurde 2021 von einem Gerichtsvollzieher geräumt. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Im Spitzenspiel gegen Melsungen haben sie mit 37-29 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Angermünde 16 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Schauer bei 23 bis 26 Grad. Am Sonnabend Sonne und Wolken im Wechsel, am Nachmittag einzelne Schauer. Die Zeit, es ist 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A3, Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Aschaffenburg-Ost und Hößbach, 4 Kilometer Stau. A6, Pilsen Richtung Nürnberg zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein, 4 Kilometer Stau. Die A40, Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A448 Bochum-West Richtung Dortmund-Witten ist zwischen Bochum-Wiemelhausen und Bochum-Altenbochum wegen einer Beseitigung einer Ölspur gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg und ich bin Hendrik Lückhoff. Schönen guten Abend. Gut 4 Monate ist US-Präsident Donald Trump jetzt im Amt und hat in dieser Zeit weltweit einiges auf den Kopf gestellt. Ob politisch, militärisch, ökonomisch oder gesellschaftlich. Es vergeht fast kein Tag ohne neue Breaking News aus dem Weißen Haus. Ohne dass Trump bisher als unumstößlich geltende Gesetzmäßigkeiten oder Verhaltensweisen über den Haufen wirft. Aber einige seiner Vorhaben wurden auch von Gerichten gestoppt oder zumindest vorläufig ausgesetzt. So wie die jetzt angekündigten Zölle. Bevor wir unter anderem darauf gleich genauer mit unserer Korrespondentin in Washington schauen, geht der Blick nach China. Dort regt sich nämlich großer Widerstand gegen die Pläne der US-Regierung, den Kurs gegenüber ausländischen Studierenden zu verschärfen. Insbesondere Studierende aus China soll das nämlich treffen.
Das Vorgehen sei unangemessen und geschehe unter dem Vorwand von Ideologie und nationaler Sicherheit, so Mauning, die Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Die Rechte und Interessen chinesischer Studenten würden schwer verletzt und der kulturelle Austausch gestört. Der Vorgang zeige, dass die Vereinigten Staaten nicht so offen und frei seien, wie sie vorgeben, so die Sprecherin. Die USA beschädigten ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit dadurch weiter. China habe eine offizielle Beschwerde bei der US-Regierung eingereicht. US-Außenminister Marco Rubio hatte mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten chinesischen Studentinnen und Studenten aggressiv Aufenthaltsgenehmigungen entziehen wollen, darunter Studierenden mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder in kritischen Fachrichtungen. Außerdem würden die Visakriterien für alle Bewerber aus China und Hongkong überarbeitet und Anträge künftig schärfer geprüft. Wie viele Studierende davon betroffen sein könnten, ist unklar. Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Lage zwischen den beiden Supermächten weiter. Mit zuletzt rund 300.000 Studierenden sind Chinesinnen und Chinesen die zweitgrößte internationale Gruppe an US-Hochschulen, nach Studenten aus Indien. Zuletzt hatte die US-Regierung angekündigt, auch bei anderen internationalen Studierenden die Visavergabe zu erschweren. So werden vorerst keine Termine für Studentenvisa mehr vergeben. Das betrifft auch Bewerber aus Deutschland.
Aus Peking berichtete Benjamin Eissel. Gegenwind also für die Trump-Regierung, was den Streit um ausländische Studierende angeht. Und juristischer Gegenwind auch für die Zollpolitik des US-Präsidenten. Ein Bundesgericht in New York hatte verfügt, Trump habe rechtswidrig gehandelt. Dann aber am Abend die Meldung, ein Berufungsgericht hat den Stopp der Zölle wieder aufgehoben. Und darüber spreche ich jetzt live mit unserer Korrespondentin Nina Barth in Washington. Also, ein ziemliches Hin und Her. Deswegen sortieren wir zunächst nochmal. Wie hatte erst das Bundesgericht seine Entscheidung begründet, diese Zollpläne zu stoppen?
Also das für internationalen Handel zuständige Gericht hat es damit begründet, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnis überschritten hat. Die drei Richter in New York haben einstimmig geurteilt, dass die US-Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis einräumt, Handel mit anderen Ländern zu regulieren. Es sagt also, dass sich Donald Trump nicht auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 berufen kann, denn auf dieses Gesetz hat sich Trump bezogen, als er die Zölle verkündet hat. Zölle gegen fast alle Handelspartner der USA, auch die EU.
Und dagegen hat sich die US-Regierung dann juristisch gewehrt und es kam tatsächlich auch die schnelle Wende. Ein Berufungsgericht hat diesen Stopp aufgehoben. Warum?
Also das Bundesberufungsgericht hat keine Begründung geliefert, aber es ist offensichtlich der Meinung, dass der Fall eben nicht so eindeutig ist, wie von dem US-Handelsgericht eingeschätzt. Das Berufungsgericht will den Fall erst prüfen. Es hat weitere Stellungnahmen angefordert. Bis dahin ist der Stopp der Zölle aufgehoben. Das heißt, das ist auch noch keine endgültige Entscheidung von diesem Bundesberufungsgericht. Wann die zu erwarten ist, das wissen wir im Moment noch nicht.
Keine endgültige Entscheidung, aber was bedeutet das jetzt alles für die US-Zollpolitik? Geht alles so weiter wie ursprünglich von Trump geplant?
Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie die nächsten Entscheidungen da ausfallen. Also Bundesberufungsgericht, die Entscheidung steht aus. Und selbst wenn dieses Bundesberufungsgericht jetzt sagen wird, ja, Donald Trump hat seine Kompetenz überschritten, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Trump-Regierung den Supreme Court, das oberste Gericht der USA, anruft. Da könnte also jetzt noch ein längerer Rechtsstreit schwelen.
Und wie reagiert die Wirtschaft heute in den USA auf dieses ganze Hin und Her?
Also das hat bisher gar keine größeren Auswirkungen. Auch als das Handelsgericht gesagt hat, die Zölle müssen gestoppt werden, ist die Börse nur unwesentlich nach oben gegangen. Man hätte vielleicht etwas anderes erwarten können. Aber das zeigt, dass im Moment da einfach eine große Unsicherheit im Moment da ist, weil eben im Moment keiner weiß, wie es morgen aussieht, was diese Zölle angeht.
Unabhängig vom Ausgang des Zollstreits innerhalb der USA wird ja aber deutlich, Ohne Rückschläge kann auch Trump nicht so einfach durchregieren. Und jetzt muss der US-Präsident auch ohne einen seiner wichtigsten Mitarbeiter der ersten Monate auskommen, ohne Elon Musk. Der Tech-Milliardär ist ab sofort nicht mehr Chef der neu geschaffenen Behörde für staatliche Effizienz. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Ist das radikale Aufräumen erstmal vorbei? Und was sagt das Ganze auch über die Beziehung von Trump und Musk aus?
Also nee, diese Aufräumaktion, die wird nicht aufhören. Donald Trump hat schon im Wahlkampf ja immer wieder davon gesprochen, dass er den Regierungsapparat komplett umkrempeln will. Davon rückt er auch nicht ab. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, die hat sich vorhin dazu auch geäußert, hat klargestellt, die Anstrengungen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beenden, werden weitergehen. So hat sie das ausgedrückt. Und es ist auch so, dass es keine Überraschung ist, dass Elon Musk jetzt aufhört als Sonderberater. Denn in dieser Funktion als besonderer Regierungsmitarbeiter konnte er nur rund 3 Monate tätig sein. Und es wird auch nicht so sein, dass er jetzt komplett aus Washington verschwindet. Er hat das angekündigt, dass er weiter beratend zur Seite stehen wird, aber eben in wesentlich kleinerem Ausmaß als bisher. Und was die Beziehung angeht zwischen Donald Trump und Elon Musk, wir haben noch keine Anzeichen dafür, dass sie sich überworfen haben, auch wenn Elon Musk die Trump-Politik von Donald Trump kritisch sieht.
Und dann schauen wir abschließend nochmal auf den Gaza-Krieg. Hier hat die US-Regierung einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen gemacht und offenbar, so hört man, unterstützt Israel diesen Vorschlag nun. Was ist da genau aus dem Weißen Haus zu hören, auch wie dieser Plan genau aussehen soll?
Die Sprecherin von Donald Trump, Caroline Leavitt, die hat sich auch dazu vorhin geäußert und sie hat gesagt, dass Israel diesen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen unterstützt. Ein Vorschlag von Donald Trump und seinem Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser Vorschlag liegt auch der Hamas vor. Leavitt hat gesagt, die Hamas prüft das Dokument und dass die Gespräche aber noch nicht abgeschlossen sind. Wir haben von US-Seite offiziell noch keine Details zu diesem neuen Abkommen gehört, aber israelische Medien berichten, dass der Plan eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht. In dieser Zeit sollen Gespräche über ein Ende des Krieges geführt werden und in dieser Zeit sollen auch 10 Geiseln freigelassen werden, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und im Gegenzug sollen rund 120 Palästinenser freikommen, die in Israel zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden sind.
Soweit unsere Korrespondentin Nina Barth aus Washington mit den neuesten Entwicklungen aus der US-Hauptstadt. 23.12 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
In welche Richtung steuert Polen? Das entscheidet sich am kommenden Sonntag bei der Stichwahl ums Präsidentenamt. Beide Kandidaten liefern sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aktuell liegt der Kandidat der pro-europäischen Regierung, Rafael Trzaskowski, knapp vor seinem Kontrahenten, dem von der nationalistischen Peace-Partei unterstützten Historiker Karol Nawrocki. Im ersten Wahlgang, Mitte Mai, hatte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von mindestens 50% erreicht. Das extrem rechte Lager hatte allerdings überraschend großen Zulauf erhalten, vor allem von jungen Menschen. Warum das so ist, dazu Martin Adam aus Warschau.
Die Stuhlreihen sind gefüllt. Die Aula der Lelewel-Schule in Warschau ist voll. Einige Schülerinnen und Schüler des Lyzeums, also das polnische Pendant zum deutschen Gymnasium, schauen auf ihre Smartphones. Aber die meisten hier hören aufmerksam zu, denn immerhin geht es hier mal um sie. Seit Monaten läuft in Polen der Präsidentschaftswahlkampf. Laut, rhetorisch brutal, voller Skandale und Anschuldigungen und meist an ältere Wählerinnen und Wähler gerichtet. In der Schulaula geht ein Mikrofon rum und die Frage, was wollt ihr dem nächsten Präsidenten sagen? Herr Präsident, ich möchte, dass Sie an alle Bürgerinnen und Bürger des Staates denken, dass Sie nicht ausgrenzen.
Żebyś nie był wykluczający.
Panie prezydencie, chciałbym, żeby pan rozmawiał.
Herr Präsident, ich möchte, dass Sie nicht nur mit Ihren Wählern sprechen, sondern mit allen, die wählen. Und ich möchte, dass Sie Ihren Bürgern zuhören.
Żeby pan słuchał obywateli.
Es sind erstaunlich zahme Forderungen dafür, dass gerade die jüngeren Wählerinnen und Wähler den beiden Stichwahlkandidaten Rafał Trzaskowski von der regierenden liberal-konservativen Bürgerkoalition und Karol Nawrocki von der nationalpopulistischen PiS in der ersten Wahlrunde eine regelrechte Klatsche verabreicht haben. Denn die 18- bis 29-Jährigen haben vor allem den rechtsextremen Sławomir Mentzen und Linksaußenkandidat Adrian Sandberg gewählt. Paweł Mrozek hat die Schuldiskussion in Warschau organisiert und sagt, viele junge Menschen hätten die Faxen dicke von den immer gleichen zwei Parteien. Junge Menschen werden radikaler. Die einen stimmen für jemanden, der populistische Sprüche um sich wirft, den man sich mehr durch Social-Media-Auftritte als durch konkrete Ankündigungen merkt. An zweiter Stelle kam auch ein Extrem, nur aus der anderen Richtung. Junge Menschen sind dem Duopol leid. Der Krieg zwischen PiS und Bürgerplattform, das sind im Grunde Rentnerparteien, die schon immer da sind. Paweł darf selbst noch nicht wählen, er ist erst 17. Aber weil die polnischen Schulen junge Menschen kaum auf Demokratie vorbereiten würden, weil sie nur theoretisch über Verfahrensabläufe und Institutionen sprechen, sagt Paweł, müssten sie den Job eben machen. Von einer Demokratiestiftung finanziert, reist er mit einer Schülerinitiative durchs Land, um junge Polinnen und Polen fürs Wählen zu begeistern. Ein paar Tage zuvor im Stadtzentrum ist Olivia mit dabei. Ich glaube, die Politiker verstehen immer noch nicht, dass wir eine große Zielgruppe sind. Ich warte darauf, dass es mal Aussagen gibt, die sich auf die Jugend beziehen, dass sie sich für das Problem mit den Wohnungen interessieren, mit dem Bildungswesen, für psychische Gesundheit und Hasssprache. Kandidaten, die sich als radikale Alternative zu den beiden großen Parteien positionieren, vermitteln einfache Botschaften bei Instagram und TikTok. Sie erreichen die jüngere Wählerschaft und das scheint oft mehr zu zählen als die extremen Inhalte. Mentzen und Sandberg sind in der ersten Runde zusammen auf fast 20% gekommen, vor allem junge Wählerinnen und Wähler, die bei der Stichwahl entscheidend sein werden.
Und jetzt der Blick in ein Nachbarland Polens und auch in ein deutsches Nachbarland, nach Tschechien. Wenn alles nach Plan läuft, geht dort 2038, also in 13 Jahren, das erste von drei neu geplanten Atomkraftwerken ans Netz. Und zwar in Tuschimice. Das ist nur gut 10 Kilometer Luftlinie entfernt von der tschechisch-deutschen Grenze. Auf der deutschen Seite in Sachsen, da haben sächsische Politikerinnen und Politiker zur Atomkraft aber gemischte Gefühle. Während die einen darin mehr Sicherheit für stabile Energieversorgung sehen, fürchten andere die Gefahren, die von möglichen Störfällen und dem radioaktiven Material ausgehen. Juliane Neubauer mit Stimmen aus der sächsischen Landespolitik.
Mit Atomkraftwerken alte Kohlekraftwerke ersetzen, so wie es in Tschechien geplant ist, findet Jan Zwerg, energiepolitischer Sprecher der AfD im Sächsischen Landtag, eine gute Idee und würde sie gern auch in Deutschland umsetzen. Zwerg relativiert die weit verbreitete Sorge um die Sicherheit der Atomkraftwerke.
Es gibt keine Technik ohne Risiko. Auch bei den erneuerbaren Energien gibt es Risiko für Leib und Leben. Also wir haben auch Vorfälle, wo Windräder einfach umgekippt sind. Wir wollen nicht behaupten, dass Technik generell risikofrei ist. Das gibt es nicht.
Die Gefahr des umgefallenen Windrades mit der Gefahr zu vergleichen, die von einem Atomkraftwerk ausgeht, das halte ich jetzt für ein bisschen abenteuerlich. Das würde ich so nicht unterstreichen.
Entgegnet Ina Klemm, energiepolitische Sprecherin der CDU. Die Pläne, neue Atomkraftwerke in der Nähe der sächsischen Grenze zu bauen, haben sie überrascht und erschrocken, sagt sie. Es gäbe heute weniger gefährliche Wege zur Energiegewinnung, die genutzt werden sollten, sagt Klemm.
Natürlich ist ein Atomkraftwerk, was heute gebaut wird, mit Sicherheit technologisch wesentlich weiter, als das vielleicht vor 50, 60 Jahren noch der Fall gewesen ist. Dennoch, es handelt sich um Atomkraft, es entsteht Atommüll, es ist eine Gefahr.
Und dann ist da noch die Diskussion um die Endlagerung des Atommülls, der auch bei den modernen Anlagen anfallen würde. Besonders belastend für die Umwelt sei aber auch der Wasserverbrauch der Anlagen, gibt Caroline Renner, Sprecherin der Grünen im Kreisverband Görlitz, zu bedenken.
Wir haben mit niedrigen Regenfällen zu kämpfen. Und was so ein Atomkraftwerk auch an Kühlwasserreserven braucht, das ist unglaublich. Da geht es um mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser. Und gerade in Zeiten von Dürre und Hitzeperioden können wir es uns einfach nicht leisten, noch mehr Süßwasser aus dem Wasserkreislauf zu entnehmen, das dann auch kontaminiert und eben nicht wieder zurückgeführt werden kann.
Renner hofft, dass sich möglichst viele Mitbürger an der tschechischen Umweltprüfung beteiligen. Die schreibt das EU-Recht vor. In dieser Prüfungsphase können sich alle Menschen, die sich direkt oder indirekt durch das Kernkraftwerk bedroht fühlen oder es willkommen heißen, an die Behörde per Brief oder E-Mail wenden und den Planungsprozess beeinflussen. Für Simone Lang von der SPD wäre eine Investition in Atomenergie nicht zeitgemäß. Bis neue Kernkraftwerke gebaut und ans Netz gehen würden, sei das Stromnetz für erneuerbare Energiegewinnung längst verbessert, glaubt die umweltpolitische Sprecherin.
Ich glaube, was wir machen müssen, ist die Speicherkapazitäten ausbauen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Netze nicht überlastet sind und wir müssen dafür sorgen, dass wir den Bürger an der Stelle mitnehmen. Das heißt, wir müssen erklären, wie Prozesse laufen. Wir müssen erklären, wie was funktioniert.
Lang hofft, durch transparente Abläufe und Entscheidungen mehr Verständnis für den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsens Bevölkerung erreichen zu können. Dabei ist sie offen dafür, Kritik und Fragen zur Energiewende entgegenzunehmen, um Falschinformationen und Vorurteile auszuräumen.
23.20 Uhr. Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt und doch gibt es viele Probleme. Wie kann man die lösen? Unter anderem darum geht's auch auf dem Deutschen Ärztetag. Noch bis morgen treffen sich Deutschlands führende Mediziner in Leipzig und diskutieren da zum Beispiel auch, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen können und welche Regeln es dazu braucht. Denn längst geht es bei KI nicht mehr nur um Hightech-Medizin, sondern auch um den Alltag in der Hausarztpraxis. Christian Erl berichtet.
EOL Telila steht am Stand seines Unternehmens Yameda und simuliert.
Ich habe jetzt im Hüftbereich einige Zeit schon Probleme, die sich hochziehen zu meinen Nieren.
Ihm gegenüber steht Hausärztin Christine Schwill und simuliert ebenfalls.
Wann treten die Schmerzen auf? Sind die ständig da oder ist es ein Dauerschmerz? Oder?
Der Sinn dieses kleinen Rollenspiels auf dem Deutschen Ärztetag: Telila führt eine Software vor, die die Patientengespräche von Schwill automatisch mitschneiden und per KI zusammenfassen kann. Binnen weniger Sekunden ist das Gespräch protokolliert, unterteilt in Beschwerdeaufnahme, medizinische Vorgeschichte, Untersuchung und Diagnose. Für Schwill ist die Software durchaus interessant.
Also ich glaube, da ist sehr viel Chance für uns drin. Ja. Also das denke ich schon.
Sehr viel Zeitersparnis.
Absolut.
Bundesweit etwa 1000 Allgemeinmediziner nutzen die Software laut Zahlen des Hausärzteverbands. Julia Fritz, Dresdner Ärztin und Vorstandsmitglied in der Sächsischen Landesärztekammer, schätzt, auch ihr könnte die KI ein paar Stunden Tipperei in der Woche ersparen. Aber
da zögere ich aber im Moment noch, die freizuschalten, weil ich noch nicht ganz weiß, wie bereit die Patienten dafür sind und weil tatsächlich da auch noch Fragen im Datenschutz sind, wo ich auch nicht weiß, ob das in Ordnung ist, dass jedes Arzt-Patientengespräch mitgeschnitten wird. Und das sind so die Fragestellungen, die da noch sind.
Zudem sind wichtige Vorschritte notwendig, bevor Hausärztin Fritz die KI einsetzen kann. Erstens muss sie ihre Praxis erstmal vollständig digitalisieren. Vor wenigen Monaten hat sie die übernommen, überwiegend noch mit Papierakten. Zweitens ist die Anwendung künstlicher Intelligenz immer noch so neu, dass neben dem Datenschutz auch Regeln zu Ethik und rechtlicher Verantwortung oft noch fehlen. Der Deutsche Ärztetag hat diese Woche daran gearbeitet, das zu ändern, sagt Erik Bodendiek, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, der auch ein Gremium auf Bundesebene zur Digitalisierung des Gesundheitswesens leitet.
Wir haben natürlich formuliert, was wir für Ansprüche haben als Ärzteschaft an das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin. Das ist etwas anderes als künstliche Intelligenz im Privatgebrauch.
Die Mediziner fordern zum Beispiel, ein KI-Expertengremium zu gründen, das die Bundesärztekammer beraten und ethische und medizinische Leitlinien formulieren soll. Zudem sei Diskriminierung von Menschen ohne digitalen Zugang und Abhängigkeit von einzelnen Technikanbietern zu verhindern, so die Beschlusstexte. Derartige Regeln seien dringend notwendig, um künftig die beste Behandlung sicherzustellen, sagt Bodendiek. Denn
wir sind für eine gute Behandlung verantwortlich und zuständig. Wir müssen die gewährleisten. Und wenn die gute Behandlung gewährleistet werden kann, nur wenn ich das System anwende, dann muss ich es anwenden.
Neben der Auswertung von Patientengesprächen werde deshalb KI in den kommenden Jahren wohl auch immer öfter bei Diagnosen unterstützen. Zum Beispiel, wenn KI plus Hausarzt einen Hautarzt ersetzen müssen. Denn Dermatologinnen und Dermatologen fehlen in vielen Regionen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mats Nicholson. In der Handball-Bundesliga geht's in die entscheidenden Wochen. Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung verteidigt. Und wie? Im Topspiel gegen den punktgleichen Verfolger Melsungen gewannen die Berliner deutlich mit 37:29. Nikolaus Hillmann berichtet aus Berlin.
Dieses Spitzenspiel der Handball-Bundesliga war nur gut 15 Minuten lang ausgeglichen und dann legten die Füchse aus Berlin los. Führten zur Pause schon 18:12, also mit 6 Toren Vorsprung dank eines überragenden Matthias Gitzel, der das Spiel seiner Mannschaft schnell machte, lenkte und selber insgesamt auch noch 15 Tore erzielte. Höchster Vorsprung der Berliner gegen Melsungen Mitte der zweiten Hälfte, 10 Tore. Dann ließen die Berliner in der Konzentration ein wenig nach, aber gewannen letztlich verdient souverän und mit großem Vorsprung 37:29 gegen eine Melsunger Mannschaft, die vor allen Dingen in der Defensive überfordert war. Damit die Füchse an der Tabellenspitze zurück in der Handball-Bundesliga. Für Melsungen ist der Meisterschaftszug wohl abgefahren.
3 Spiele stehen in dieser Saison noch an. Die Berliner haben den Titel in der eigenen Hand mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Magdeburg. Die Rhein-Neckar-Löwen haben zu Hause mit 7 Toren Differenz gegen Stuttgart verloren. Bietigheim und Flensburg trennten sich unentschieden. Alle Ergebnisse, die Tabelle und das Restprogramm der Meisterkandidaten gibt's auf sportschau.de. Alexander Zverev steht in der 3. Runde der French Open von Paris. Deutschlands bester Tennisprofi verlor den ersten Satz gegen den Niederländer De Jong, gewann dann aber 3 Durchgänge in Folge.
Ich habe viel aggressiver gespielt, war aktiver mit den Beinen und dann natürlich hat es mir geholfen, dass ich relativ schnell das Break gemacht habe und vor allem auch meinen Aufschlag gehalten habe im ersten Spiel. Das war sehr, sehr wichtig. Aber generell, ich habe mich einfach angefangen, mehr zu bewegen, angefangen, aktiver zu sein mit meinen Beinen, mit meinen Armen. Und dann ist es eigentlich relativ gut für mich gelaufen.
In der 3. Runde geht's gegen den Italiener Cobolli. Dass Horst Steffen neuer Trainer von Werder Bremen wird, hatte sich tagelang angedeutet. Nun hat der Fußball-Bundesligist Werder offiziell mitgeteilt, dass Steffen der Nachfolger von Ole Werner wird. Bayern München hat ebenfalls eine erwartbare Personalentscheidung verkündet. Nationalspieler Jonathan Tah kommt aus Leverkusen. Im vergangenen Jahr war ein Wechsel noch an der Ablösesumme gescheitert. Taufik Khalil berichtet aus München.
Jetzt kommt der gebürtige Hamburger ablösefrei, weil sein Vertrag bei Bayer ausläuft. Tah bekommt die Nummer 4 in München und dürfte künftig in der oft wackeligen Innenverteidigung neben Dayot Upamecano gesetzt sein. Min-jae Kim, zuletzt auffällig mit vielen Fehlern, könnte dadurch zum Verkauf anstehen. Für den Koreaner könnten die Bayern noch richtig Geld bekommen. Für Sportvorstand Max Eberl ist Tah einer, der das absolute Zeug zum Führungsspieler habe. Tah selbst sieht sich sofort bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und ist gekommen, um Titel zu gewinnen. Sein Vertrag läuft bis 2029. Was der FC Bayern aber in seiner Pressemitteilung offen lässt, ist, ob er bereits bei der Club-WM ab Mitte Juni in den USA spielen wird.
Der deutsche Radprofi Nico Denz hat die 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Eigentlich ist Denz Helfer in seinem Bora-Team. Die beiden Kapitäne mussten in Italien aber schon verletzt aufgeben. So durfte Helfer Denz selbst angreifen.
Ich hatte genau diesen einen Shot heute, weil der Rest von der Woche ist einfach zu schwer für so einen schweren Fahrer wie mich. Und deswegen war heute einfach all in, Fokus auf den Tag. Und ich bin froh, dass das Team mir die Möglichkeit gegeben hat, heute auf eigene Kappe zu fahren. Und ich habe nicht so viele Chancen, auf eigene Rechnung zu fahren. Und da ist immer ganz wichtig, die zu nutzen.
Ein toller Tageserfolg für den deutschen Radprofi. In der Gesamtwertung führt der Italiener Del Toro. Würzburg hat als letztes Team den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Basketballmeisterschaft perfekt gemacht. Die Würzburger gewannen nach Verlängerung im Entscheidungsspiel 97:88 in Braunschweig. Im Halbfinale geht's ab Sonntag gegen Ulm. Außerdem trifft Bayern München auf Heidelberg.
Der Sport in der ARD-Infonacht mit Mats Nicholson. Will ein Staat weltweit seine Ziele durchsetzen, dann gibt's natürlich viele Mittel. Und da denkt man wohl nicht als erstes an niedliche Tiere. Doch genau das macht China seit Jahrzehnten, unter anderem mit der sogenannten Panda-Diplomatie. Wie genau das abläuft, da schauen wir gleich im Detail drauf nach den Nachrichten.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23.29 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabbruch im Bergdorf Platten in der Schweiz droht weitere Gefahr. Experten befürchten, dass das angestaute Wasser überlaufen und zu Überschwemmungen führen könnte. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Hunsberg.
Da, wo vorher das Dorf Platten lag, ist durch den gestrigen Gletscherabsturz nur noch eine riesige Geröllhalde. Dadurch kann der Fluss nicht mehr abfließen. Es hat sich ein See gebildet, dessen Wasserspiegel zeitweise rasant angestiegen ist. Die Behörden im Lötschental befürchten, dass die Wassermassen übertreten und mit viel Druck das Tal fluten. Sie können nach eigenen Angaben nur abwarten und versuchen, die Entwicklungen möglichst genau vorherzusagen. Die Menschen in den betroffenen Dörfern wurden in Sicherheit gebracht. Das Dorf Platten ist nach gestern nahezu komplett unter einer bis zu 200 Meter dicken Schutzschicht begraben. Die 300 Einwohner haben fast alles verloren.
Kulturstaatsminister Weimar hat die Debatte über eine Digitalsteuer für Internetplattformen angeheizt. Im Magazin Stern kündigte Weimar eine entsprechende Gesetzesvorlage der schwarz-roten Regierung an. Eine Digitalsteuer könnte große Internetkonzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta treffen. Konkret schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor. Die Besteuerung der Digitalkonzerne findet sich als ein Ziel im Koalitionsvertrag. Kritiker fürchten höhere Kosten für Nutzer. Die britischen Behörden haben Anklage gegen den Fahrer erhoben, der mit seinem Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gerast war. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, muss sich der 53-Jährige unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Der Mann soll morgen vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall waren 79 Menschen verletzt worden. Noch ist offiziell unklar, warum das Fahrzeug bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge fuhr. Die Ermittler haben lediglich mitgeteilt, dass sie nicht von einem Terroranschlag ausgehen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht oft trocken, Richtung Osten noch Regen, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken, Höchstwerte 17 Grad in Nordfriesland und bis 30 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte Schauer oder Gewitter, 18 bis 31 Grad, am Sonntag unbeständig mit Schauern, zum Teil unwetterartig, 18 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A4 Chemnitz Richtung Dresden ist zwischen Hainichen und Berbersdorf nach einem Unfall gesperrt. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein aktuell 4 Kilometer Stau. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Finden wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Die A448 Bochum-West Richtung Dortmund-Witten ist zwischen Bochum-Wiemelhausen und Bochum-Altenbochum wegen der Beseitigung einer Ölspur gesperrt. Hier ist eine Umleitung eingerichtet. Und die B27 Villingen-Schwenningen-Balingen ist zwischen Schömberg und Dotternhausen in beiden Richtungen gesperrt. Das war's. Gute Fahrt Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Hallo. Tiere als Diplomaten. Ja, das gibt's. In China sind Pandabären eine Art Nationaltier und sie gelten als Glückssymbol. China unternimmt große Anstrengungen, um den Bestand zu sichern und auszubauen. Gleichzeitig sind die Pandabären ein Milliardengeschäft und eben ein Mittel der Diplomatie. Man spricht auch von Panda-Diplomatie. Denn seit Jahrzehnten verschickt China Pandas in die ganze Welt und schmiedet damit Allianzen. Und darum geht's jetzt ausführlich im Podcast Weltmacht China mit Axel Dorloff.
Das sind Besucher- und Panda-Geräusche in der Panda-Aufzuchtstation in Chengdu. Die Laute der Pandas liegen irgendwo zwischen Quieken, Zwitschern und Krächzen. Hier nochmal klarer. Chengdu ist das wichtigste Zentrum für den großen Panda, die 20-Millionen-Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan. ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Warum eigentlich ist Chengdu die Hauptstadt und Heimat der Pandas, Eva?
Ja, einfach weil hier von mehreren Panda-Stationen die größte Panda-Aufzuchtstation der Welt ist, mit etwa 200 großen Pandas, die hier leben. Chengdu ist die Hauptstadt des chinesischen Landesteils Sichuan und Sichuan ist der natürliche Lebensraum auch der wilden Pandas. Die sind in freier Wildbahn nur noch im Südwesten Chinas zu finden, also hauptsächlich in Sichuan, aber auch in den chinesischen Landesteilen Shaanxi und Gansu. Und dort leben die Pandas gerne hoch oben in den Bergen, in abgelegenen Höhlen, in eine Höhe von 1500 bis 3000 Metern. Da habe ich mir sagen lassen, dass der Bambus, den die Pandas gerne fressen, genau in diesen Höhen wächst. Die sind nämlich sehr picky, was die Bambussorten angeht. Die fressen nicht alles. Von mehr als 100 Bambussorten fressen sie nur ein Dutzend. Das habe ich in der Aufzuchtstation erfahren. Und deshalb kommt der Bambus, den die Pandas im Park fressen, auch aus den Bergen. Und all der Bambus, der im Park wächst, der ist nur Dekoration.
Also viel Bambus. Ich habe in Erinnerung, dass die bis zu 50 Kilo pro Tag fressen. Eva, wie sonst muss man sich so eine Panda-Station vorstellen?
Wie einen riesigen Zoo mit künstlich angelegten Bambuswäldern, mit Wiesen, Seen und auch Klettergerüsten, vor allem dort, wo die Babys unterwegs sind, die sind ein bisschen aktiver. In den Gehegen, da wohnen die Pandas meist allein, getrennt von den anderen, also die Erwachsenen zumindest, denn die Pandas sind Einzeltiere. Und in Chengdu, das hat mir eine Parkführerin erzählt, haben die Pandas dann jeweils zwischen 500 bis 700 Quadratmeter Platz für sich. Und das Besondere an Chengdu im Vergleich zu anderen Stationen ist, dass dieser Park auf Zucht ausgelegt ist, wo Pandas sich vermehren sollen. Es gibt drei sogenannte Kinderstationen in Chengdu. 12 Panda-Babys kamen hier im vergangenen Jahr auf die Welt. Das ist schon viel dafür, dass Pandas ja eher schwierig in der Fortpflanzung sind. Und es gibt aber auch in Sichuan noch andere Panda-Stationen, die einen anderen Fokus haben. Zum Beispiel die Pflege älterer Panda-Bären oder auch die Auswilderung. Das heißt, dass man die Pandas wieder in die freie Wildbahn entlässt.
Bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, als ich in der Panda-Aufzuchtstation war. Ich erinnere mich aber noch an das gigantische Eingangstor, das dem Kopf eines Pandas nachempfunden ist. Und ich erinnere mich daran, dass vieles im Stadtbild in Chengdu geprägt ist von den Pandas. Wie panda-verrückt erlebst du die Stadt? Was fällt dir alles auf?
Sehr verrückt. Es gibt alles mit Pandas in Chengdu. Es gibt Busse, Taxis, die Metro ist im Panda-Style. Sogar die Polizeistation am Panda-Park hat ein Panda-Maskottchen in Uniform. Es gibt etliche Panda-Statuen in der Stadt, auch in Blumenbeeten entlang der Straßen. Wandmalereien, Aufkleber, Panda-Souvenirshops mit Panda-Plüschtieren. Außerdem auch mehrere Panda-Hotels. Und das war schon ulkig, als ich das erste Mal hier das Zimmer betreten habe. Es gibt nämlich eine Panda-Tapete hinter dem Bett, Panda-Tassen mit Pandas, bestickte Handtücher, Panda-Aufkleber auf den Lichtschaltern sogar. Die Zahnbürste ist in Papier mit Panda-Motiv eingepackt. So viele Details, ich kann das gar nicht alles aufzählen.
Das klingt ja aus unserer Sicht fast ein bisschen übertrieben. Warum haben Pandas eigentlich so eine riesige Bedeutung in China, Eva? Warum sind die Tiere so hoch geachtet?
Ja, der Panda gilt als ein Nationaltier, als Guobao, wörtlich sogar Nationalschatz, weil der Panda sehr selten ist. Es gibt ihn in freier Wildbahn nur in China und darauf sind sehr viele sehr stolz, wie zum Beispiel auch dieses Paar aus Peking, das ich in Chengdu getroffen habe. Jeder Chinese würde Pandas lieben, weil sie so süß sind. Das sagt Zhang Xu aus Peking und Lin Kaijing aus Anhui. Der meint sogar, alle auf der Welt lieben sie einfach. Er meint, heutzutage wollen viele Länder Pandas haben, aber nicht alle könnten einen haben. Insgesamt meint er, die Pandas repräsentierten Stärke und dienen als Symbol der chinesischen Nation. Und deshalb sind auch viele stolz, dass China Pandas an ausländische Zoos verleiht. Klar, die Pandas sind knuffig, die sind beliebt, auch in ausländischen Zoos und deshalb auch ein wunderbares Instrument der Außenpolitik.
Darüber reden wir auch später noch mit Christoph Kober in Beijing. Eva, in Chengdu gibt es ja das größte Zuchtprogramm zur Rettung der Tiere. Wie erfolgreich funktioniert der Artenschutz dort?
Pandas gelten zwar noch als gefährdet, aber vom Aussterben sind sie nicht mehr bedroht. Das war in den 80er Jahren noch anders. Da sank die Zahl der wildlebenden Pandas auf knapp über 1000. Jetzt wiederum gibt's wieder mehr als 1800 Pandas in freier Wildbahn. Das hat sich also wieder etwas erholt. Der natürliche Lebensraum der Pandas hat wieder an Qualität gewonnen, zum Beispiel durch Wiederaufforstung der Bambuswälder in China, auch dadurch, dass Panda-Nationalparks errichtet worden sind und auch, dass Lebensräume, die durch Infrastruktur wie Straßen und Schienen voneinander getrennt wurden, jetzt wieder miteinander verbunden werden. Das alles hat geholfen und mittlerweile werden Pandas, die in Gefangenschaft leben, auch wieder ausgewildert.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Chengdu, der Heimat der Pandas im Südwesten Chinas. Und für China sind die Pandas nicht nur Maskottchen und Nationaltier. Eva hat es angedeutet, sie sind schon lange auch ein Softpower-Instrument und ein Mittel der Diplomatie. Darüber reden wir jetzt. Und zwar mit Christoph Kober. Er ist derzeit als ARD-Korrespondent in Beijing und vertritt dort Benjamin Eisel. Hallo Christoph.
Hallo Axel.
Christoph, es ist ja immer wieder von der Panda-Diplomatie der Chinesen die Rede und Panda-Geschenke an andere Länder lassen sich tatsächlich bis zur Tang-Dynastie zurückverfolgen. Im Jahr 685 soll Kaiserin Wu Zetian zwei Panda-Bären nach Japan verschenkt haben. Aber wenn wir jetzt auf die Geschichte der Volksrepublik China blicken, welche Beispiele für Panda-Diplomatie gibt es da?
Da gibt es den ersten prominenten Fall vor mehr als 50 Jahren, 1972 nämlich. Damals gab es den ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik überhaupt, die historische Visite von US-Präsident Richard Nixon in China. Tja, und wie das halt manchmal so ist, die First Lady kann die Dinge auf der Weltbühne auch beeinflussen, denn Nixons Frau Pat hat bei diesem Besuch von Chinas Pandas geschwärmt. Und daraufhin haben dann der damalige Premierminister Zhou Enlai und Parteichef Mao Zedong gesagt, okay, ihr bekommt einen Panda und China hat dann kurz darauf ein Panda-Paar in die USA geschickt, in den Zoo nach Washington DC, Ling Ling und Xing Xing. Und die First Lady Pat Nixon war damals begeistert.
On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the precious gift of the panda.
Also in diesem O-Ton von 1972 sagt Pat Nixon, sie fühle sich geehrt, das kostbare Panda-Geschenk im Namen des amerikanischen Volkes entgegennehmen zu dürfen. Und dieses Panda-Geschenk galt damals tatsächlich als eine wichtige Geste mitten im Kalten Krieg, wie gesagt 1972, mit dem Ziel, eine Annäherung der Volksrepublik an den Westen zu gewährleisten, anzubahnen. Ein Beispiel also für den Panda als Instrument der Diplomatie.
Wissenschaftler aus Oxford haben eine ganze Studie zur Panda-Diplomatie verfasst. Da sind diese Fälle alle aufgelistet. Danach hat China bis 1982 unter Mao Zedong und Deng Xiaoping 23 Pandas an 8 Länder als Staatsgeschenke vergeben. Und da, Christoph, war dann irgendwann auch Deutschland dabei.
Genau, bis 1982 wurden Pandas von China verschenkt, danach nur noch verliehen. Für Deutschland gab es 1980 die ersten eigenen Pandas, Tian Tian und Bao Bao hießen die damals. Und die waren ein Geschenk von Chinas Partei- und Regierungschef Hua Guofeng. Anlass war sein Staatsbesuch 1979 in der Bundesrepublik und der damalige Kanzler Helmut Schmidt von der SPD hat das Panda-Paar entgegengenommen und es dann dem Berliner Zoo anvertraut. Den nächsten Panda-Deal hat Angela Merkel eingefädelt bei ihrem Besuch 2015 als Bundeskanzlerin in China. Und da waren die Pandas wichtiges Thema auf der Pressekonferenz in Beijing.
Was Deutschland besonders erfreuen wird und in diesem Zusammenhang die Hauptstadt erfreuen wird, dass wir auch Gespräche aufgenommen haben für ein Panda-Paar, was wieder in den Berliner Zoo vielleicht kommen kann. Und das ist nun ein ganz besonderes Stück China, was viele Menschen in Deutschland auch erfreuen wird.
Ein ganz besonderes Stück China, sagt Merkel hier. Und dieser Deal war ja dann auch erfolgreich. Im Sommer 2017 kamen dann die beiden Pandas Meng Meng und Yao Qing in den Berliner Zoo. Aber steckt denn hinter den Leihgaben der Pandas wirklich eine politische Absicht? Was meinst du, Christoph?
Also sowohl in diesem Fall als auch generell lassen sich konkrete politische Forderungen, Ziele oder Absichten tatsächlich nur schwer nachweisen. Aber es geht natürlich insgesamt um die sogenannte Softpower, eine weiche Form der Machtausübung, bei der Ziele nicht durch militärischen oder wirtschaftlichen Druck erreicht werden, sondern eben durch Sympathie zum Beispiel. Es geht darum, Freundschaft, Verbundenheit zu signalisieren, auch mit Ländern, die womöglich nicht die politische Haltung Chinas teilen, demokratisch regierte Länder etwa, aber eben jene, mit denen man Partner sein möchte von chinesischer Seite aus. Und da ist es eben die Idee, dass die Pandas ein süßes, niedliches, liebenswertes Image von China projizieren sollen. Zum Fall der beiden Pandas, die 2017 nach Deutschland gekommen sind, hat damals Jin Changrong dem ARD-Studio Beijing ein Interview gegeben. Er ist auch heute noch Experte für internationale Politik an der Renmin-Universität in Beijing.
You know, from Chinese official stance, the definitely they will deny panda diplomacy. But in practice, we have to say there exists panda diplomacy.
Das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen, aber praktisch gibt es sie. Das sagt hier Jin Changrong. Der Panda sei eine Art diplomatischer Sondergesandter Chinas. Aus chinesischer Sicht ein besonderes Geschenk und eine wichtige Geste gegenüber dem Land, das die Pandas bekommt. Die bilateralen Beziehungen, sagt er, müssten aber wichtig und stark genug sein, damit es eben zu dieser Panda-Diplomatie überhaupt komme.
Danach war Deutschland also wichtig genug für China, aber Panda-Leihgaben als Gefallen, für den man irgendwann auch mal einen Gefallen zurückerwartet, das lässt sich in vielen Fällen schwer nachweisen, das hast du schon gesagt, aber ich habe vorhin schon kurz angedeutet, Wissenschaftler aus Oxford haben das versucht.
Ja, so ist es, Axel. Es gibt eine Studie der Universität Oxford, die sich bestimmte Panda-Deals genau anschaut und zumindest eine gewisse Gleichzeitigkeit von Ereignissen herausarbeitet. Ein Beispiel aus dieser Studie ist, dass der Zoo im schottischen Edinburgh zwei Pandas bekommt, nachdem Handelsverträge zwischen Schottland und China im Wert von 2,6 Milliarden Pfund abgeschlossen wurden. Da ging es unter anderem um Land Rover, Lachs und erneuerbare Energien. Und solche Beispiele gibt es einige. Und was tatsächlich auffällt, die oberste politische Ebene ist bei diesen Panda-Deals immer involviert. Sowohl was die Verhandlungen als auch die Inszenierung dann der Übergabe angeht. 1972 lief das über US-Präsident Nixon und seine Frau Pat. Wir haben darüber gesprochen. Die Pandas für Deutschland liefen über die Regierungschefs Helmut Schmidt und Angela Merkel. 2017 ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dann höchstpersönlich nach Deutschland gekommen, um mit der Kanzlerin das neue Panda-Gehege im Berliner Zoo zu eröffnen und die beiden Tiere willkommen zu heißen. Daher eben der Begriff Panda-Diplomatie, und der hat dann schon eine gewisse Relevanz.
Vielen Dank, Christoph Kober aus dem ARD-Studio in Beijing mit einigen Beispielen der chinesischen Panda-Diplomatie. Und wir gucken jetzt an den einzigen Ort, an dem Panda-Bären in Deutschland leben, und zwar nach Berlin. Dort nämlich leben seit Sommer 2017 Deutschlands einzige große Pandas. Und ich freue mich, dass Dr. Florian Sixt zu Gast bei Weltmacht China ist. Er ist Biologe, Zoologe und unter anderem Panda-Kurator im Berliner Zoo. Hallo, Herr Dr. Sixt.
Hallo.
Als Panda-Kurator koordinieren Sie Pflege und Zucht der Panda-Bären. Es ist nicht ganz unkompliziert, Pandas zu halten. Lassen Sie uns doch mal mit der speziellen Ernährung anfangen. Ich war damals 2017 als China-Korrespondent in Chengdu dabei, als die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing zur Abreise nach Berlin fertig gemacht wurden. Da wurde einem Berliner Tierpfleger extra von den Chinesen beigebracht, dieses Panda-Brot zu backen. Gibt's das heute noch?
Ja, das gibt's immer noch. Der große Panda frisst ja fast ausschließlich Bambus, aber zusätzlich bekommt er immer noch die sogenannten Panda-Kekse. Davon bekommt unser Weibchen, die Meng Meng, 600 Gramm pro Tag und das Männchen 1,5 Kilo.
Und das wird dann immer frisch gebacken?
Das wird jeden Tag frisch gebacken in so kleinen Keksen mit einem speziellen Stempel, den wir aus China dazu bekommen haben. Und das wird immer nach dem Originalrezept aus Chengdu, was der Pfleger damals dort gelernt hat, gebacken. Ja.
Sie haben gesagt, die Zucht der Pandas ist auch sonst relativ aufwendig. Was umfasst das alles?
Also die Zucht des großen Pandas ist wahnsinnig kompliziert. Das Weibchen ist ja nur ganz wenige Stunden im Jahr fortpflanzungsfähig, nämlich nur 72 Stunden. Und das kommt noch dazu, dass große Pandas strikte Einzelgänger sind. Das heißt, man kann sie nicht einfach zusammenhalten. Und wenn dann das Weibchen paarungsbereit ist, dann paaren sich die beiden, weil sie ja eh schon das ganze Jahr zusammenleben. Sondern man muss den Zeitpunkt, wo sie ein Männchen in seiner Gegenwart tolerieren würde, ganz, ganz, ganz genau abpassen. Und nur dann kann man die beiden zusammenbringen, damit es zur Paarung kommt. Zu diesem Zeitpunkt muss man dann kann es dann trotzdem noch passieren, dass Männchen und Weibchen inkompatibel sind und sich nicht miteinander verstehen und man sie nicht zusammenlassen kann, sodass man dann die künstliche Befruchtung wählt.
Wie wichtig, würden Sie denn sagen, sind die Pandas und da gerade dann auch der Panda-Nachwuchs für den Berliner Zoo?
Die großen Pandas spielen schon eine wichtige Rolle für den Zoo Berlin. Sie sind auf ganz vielen Plakaten und Ähnlichem gesehen. Und viele auch internationale Touristen kommen natürlich auch wegen der großen Pandas in den Zoo. Und es ist natürlich das Aushängeschild schlechthin für den Artenschutz. Nicht vom großen Panda gibt es im natürlichen Lebensraum nur noch knapp über 1800 Individuen. Das ist also erschreckend wenig. Eine ganz, ganz kleine Zahl. Und da spielt dieses Erhaltungszuchtprogramm in menschlicher Obhut, also die Zucht von großen Pandas in menschlicher Obhut, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist ein ganz wichtiger Baustein im Erhalt dieser Art für die zukünftigen Generationen. Und dass wir als Zoo Berlin Teil davon sind, können wir natürlich bestens kommunizieren, wenn wir die Jungtiere auch der Öffentlichkeit zeigen können. Und das macht uns schon sehr stolz. Und deswegen ist der Panda ein Aushängeschild. Und nicht zuletzt zieht der Panda natürlich auch Besucher in den Zoo Berlin und gibt uns dann die Möglichkeit, auch über unsere 1000 anderen Arten, die wir über den großen Panda hinaus halten, aber die der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, zu werben und ein Bewusstsein zu schaffen und den Menschen die Biodiversität nahezubringen.
China sagt ja auch immer, das Geld aus diesen weltweiten Leihgebühren, das sie bekommen, fließt in Wissenschaft, in Forschung, in Artenschutz. Sie waren selbst schon mehrmals in Chengdu. Können Sie das bestätigen? Welches Bild haben Sie sich da gemacht?
Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. Die Chengdu Panda Base ist ja nicht nur ein riesengroßer Zoo mit 10 Millionen Besuchern im Jahr, wo Pandas gehalten und gezeigt werden, sondern es ist ja auch eine riesengroße Forschungsstation über den großen Panda, also für diese eine einzige Art, über die da sehr, sehr viele Wissenschaftler forschen in verschiedensten Gebieten, nicht nur Reproduktion, sondern auch im natürlichen Lebensraum. Und diese Panda Base wurde vor wenigen Jahren auch massiv vergrößert und die Forschungseinrichtung nochmal professionalisiert. Und da gehen viele, viele 100 Millionen Euro im Jahr rein, auch in den Schutz des großen Pandas, um die auch für die Etablierung dieses Giant Panda National Parks. Das ist also der Beitrag, den wir durch unsere Leihgebühr für den großen Panda bezahlen, verschwindend gering für den Einsatz, den China an Mitteln einsetzt, um den großen Panda zu erhalten. Das ist heutzutage so. Ich denke, in den Anfangsjahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, als dieses Leihmodell eingeführt wurde, was meines Wissens nach auch vom WWF mit forciert wurde und eine Idee war, um eben Devisen in den großen Schutz des großen Pandas einzubringen. Da war das sicherlich noch viel Geld und hat den Chinesen geholfen. Ich glaube, heute spielt das fast keine Rolle mehr, aber es wird natürlich dankbar mitgenommen.
Ja, spielt keine Rolle mehr, meinen Sie, die legen noch drauf.
Ja,
es ist deutlich teurer, was da vonstatten geht.
Da wird weit mehr Geld investiert, als eingenommen wird durch die Leihgebühren von großen Pandas nach Übersee.
Ja, trotzdem ist es ja bisher nicht oder nur sehr selten gelungen, große Pandas aus den Aufzuchtstationen wirklich auszuwildern. Das wäre ja eigentlich dann der nächste Schritt. Warum ist das bisher so selten gelungen oder anders gefragt, warum ist das so schwierig?
Der erste Schritt war natürlich, ein Zuchtzentrum zu gründen oder mehrere Zuchtzentren innerhalb Chinas zu gründen, um überhaupt erstmal die Zucht zum Laufen zu bringen, die ja, wie wir schon beschrieben haben, ausgesprochen kompliziert ist. Inzwischen ist man sehr erfolgreich in der Zucht des großen Pandas und man hat eine große Population, die in Menschenobhut lebt. Und nun kann man sich daran machen, und das hat man auch bereits begonnen, große Pandas in den natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Das muss man aber mit großer Vorsicht betreiben, da man die Pandas nicht einfach raus loslassen kann und gucken kann, wie dass sie da.
Das heißt, man kann nicht sagen, hier ist ein bisschen Bambus und jetzt mal raus.
Ganz genau, das kann man so einfach, geht es leider nicht. Auch weil der Lebensraum eben oder die Limitierung des Lebensraums ist ja das Problem des großen Pandas. Nicht, solange nicht wieder massiv aufgeforstet wird, was betrieben wird, aber das muss natürlich weiter vorangehen und der Lebensraum unter Schutz gestellt ist. Nur dann kann man natürlich auch weitere Individuen in den natürlichen Lebensraum zurückbringen. Solange der Lebensraum nicht vorhanden ist, würde das natürlich gar nichts bringen. Und dann kommt noch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, diese in menschlicher Obhut geborenen großen Pandas dann wieder zurückzubringen, da sie ja sehr, sehr stark an den Menschen gebunden sind. Nun betreibt man aber großen Aufwand, um diese großen Pandas teilweise nun auch abseits von jeglichen Menschenkontakt aufwachsen zu lassen, in speziell hergerichteten Gehegen, wo sie so seminatürlich aufwachsen.
Auch in Chengdu, richtig?
Genau, auch ja. In Chengdu und angrenzenden Gebieten.
Ich gehe einmal dazwischen für den Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, ein Falschfahrer auf der B47 Wattenheim-Worms. Zwischen Kreuz Worms und Worms kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der B47 Wattenheim-Worms. Zwischen Kreuz Worms und Worms, da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, erstmal Weibchen wieder anzusiedeln. Und da bietet natürlich diese Population, die man in menschlicher Obhut hält und gezüchtet hat über viele, viele Jahre, wo wir eben ein kleiner, klitzekleiner Teil daran sind, hervorragende Möglichkeiten, um diese vielen, vielen Teilpopulationen, die es da gibt, die sehr versprenkelt leben und der große Panda legt ja nun keine riesengroßen Distanzen zurück. So kann man mit der Population menschlicher Obhut durch Auswilderung natürlich diese Lücken schließen und da die Genetik quasi bereichern.
Herr Six, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Letzte Frage an Eva Lambi-Schmidt in Chengdu. Nach deinem Besuch dort, ist das aus deiner Sicht alles Panda-Wahnsinn? Wird die Bedeutung des Pandas als heiliges Tier zu sehr überhöht oder ist der Hype berechtigt?
Wenn du sagst heilig, dann bestimmt. Aber ansonsten sind die Pandas ja schon knuffig. Das muss man schon sagen. Und auch im Berliner Zoo merkt man ja den Hype. Und in China, da würde ich sagen, klar sind die Menschen stolz, dass der Panda in China beheimatet ist. Auf der anderen Seite wird der Panda aber auch politisch genutzt vom Staat als Symbol und Botschafter in die Welt getragen. Und das hat dann auch nationalistische Züge.
Das war Welt macht China mit Axel Dorloff. Weitere Folgen des Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.
Standpunkte.
3 Wochen nach dem Amtsantritt hat sich die schwarz-rote Koalition im Bund auf ihre Schwerpunkte für die kommenden Wochen und Monate verständigt. CDU, CSU und SPD vereinbarten beim ersten Treffen des Koalitionsausschusses ein Sofortprogramm, in dessen Mittelpunkt steht vor allem eine schnelle Stärkung der Wirtschaft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, von dem Treffen solle die Botschaft ausgehen, dass auch politisch ein Frühling ausgebrochen sei.
Von einem Stimmungsumschwung unter den Bürgern oder einer signifikanten Verbesserung wirtschaftlicher Indikatoren ist auch 7 Monate nach dem Zerfall der Ampelkoalition nichts zu sehen. Zu groß ist die Verunsicherung durch den fortschreitenden Zerfall einer regelbasierten Weltordnung. Zu groß ist auch die Skepsis, dass die Vorhaben der neuen Regierung das Zeug haben, die Risiken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzudämmen. Und zu groß ist auch das Misstrauen, das inzwischen einem Staat entgegenschlägt, dessen Ressourcen in keinem günstigen Verhältnis mehr stehen zu den Aufgaben, die er zu bewältigen hat.
Die Badische Zeitung aus Freiburg meint dagegen, oberflächlich betrachtet mache die Regierung bisher vieles richtig.
Sie hat die Lehren aus der Ampelkoalition gezogen und zieht an einem Strang. Wenn einer der Partner dem anderen widerspricht, etwa auf dem Feld der Migration, dann geschieht das eher niederschwellig. Klug ist fraglos, den Koalitionsausschuss nicht zu einem Krisen-, sondern zu einem Steuerungsorgan zu machen. In der Ampel trat das Gremium meist zusammen, wenn die Hütte lichterloh brannte. Nun soll sie gar nicht erst Feuer fangen.
Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung haben Union und SPD mit dem ersten Koalitionsausschuss nun gezeigt, dass sie auch willens seien, ihre Aufgaben im Inland schnell anzugehen.
Es ist richtig und wichtig, dass die Koalition nun rasch Entlastungen für die Wirtschaft beschließen will. Die Koalition zeigt fürs Erste Handlungsfähigkeit. Das ist ein guter Start. Ob Schwarz-Rot als Regierungsbündnis wirklich gut funktioniert, wird sich aber erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen. Denn nachdem Bundeskanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bislang vor allem Geld verteilt haben, müssen sie nun beweisen, dass sie auch zum gemeinsamen Sparen in der Lage sind. Das wird erst der wirkliche Stresstest.
Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus schreibt, die Bürger wollten, dass es vorwärts oder aufwärts gehe.
Die Bewegung ist das Entscheidende. Stillstand oder Rückschritt machen uns wahnsinnig. Also haben Merz, Klingbeil und sogar Söder recht, wenn sie unbedingt und schnell etwas in Bewegung bringen wollen. Leider besteht die Gefahr, dass die Regierungsmannschaft den Mund zu voll nimmt. Und dass sie sich verzettelt. Den Wolf zu bejagen scheint ihr wichtiger zu sein als die Bildung. Zum Beispiel, schon in der Mitte des Jahres sollen wir etwas von positiven Veränderungen merken. Bis dahin sind es nur noch Wochen. Aber wenn es dann doch schon eine kleine Vor- oder Aufwärtsbewegung gegeben haben wird, werden wir vielleicht ein wenig hoffnungsvoll.
Das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Ulrike Ufer. Das ist eine große Ehre. Ursula von der Leyen ist mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Das ist die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Und bei der Verleihung in Aachen hat die EU-Kommissionspräsidentin selbst wichtige Botschaften für Europa gesendet. Welche? Darum geht's gleich, nach den Nachrichten um 0 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabsturz in der Schweiz ist die Region rund um das Dorf Blatten weiter gefährdet. Die Behörden im Kanton Wallis befürchten, dass vom Berg noch mehr Geröll abstürzen könnte. Sorgen macht demnach auch angestautes Wasser. Mehr Informationen zur aktuellen Lage hat unsere Korrespondentin Katrin Hondel.
Apokalyptisch sieht es da aus. Das Dorf Blatten ist komplett aus der Landschaft verschwunden. Riesensorgen macht außerdem ein See, der da entstanden ist und immer größer wird, weil diese gigantischen Geröllmassen, die haben auch eine Art Staudamm in dem Fluss gebildet, der durchs Lötschental fließt, beziehungsweise eben gerade nicht fließt. Da ist jetzt also ein Stausee, da steigt der Pegelstand immer weiter an. Und dieser See, so hat es am Abend Christian Studer gesagt, von der Naturgefahrenbehörde im Wallis, der könnte schon am frühen Morgen überlaufen.
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Zu größeren Schäden oder zu Verletzten kam es dabei nach jetzigem Stand nicht. Die Houthi-Miliz im Jemen reklamierte den Angriff für sich. In mehreren Gegenden Israels heulten die Alarmsirenen. Am internationalen Flughafen verzögerten sich einige Starts und Landungen. Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, eroberten russische Truppen drei weitere Ortschaften, zwei davon in der Region Donetsk, eine in der Region Charkiw. Im Bemühen um eine Waffenruhe könnte es am Montag neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Die jeweiligen Forderungen liegen aber nach wie vor